Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
Aber es scheinen uns die Techniken zu fehlen, das so zu können, wie das Südkorea kann oder wie das China gekonnt hat.
Bei China kommt erleichternd hinzu, ist eine Diktatur. Ich habe heute Morgen eine Fernsehsendung gesehen, da war eine Familie 8 Monate in ihrer Wohnung eingesperrt.
Das ist vielleicht deshalb kein gutes Beispiel, aber ja. Südkorea ist eine Demokratie.
Ja, das ist wohl wahr. Guten Tag, Sigmar.
Guten Tag, Bert. Ich hoffe, es geht dir gut in dieser wirren Zeit.
Noch ja. Muss das noch immer betonen. Ja, heute möchte ich mit dir über den am Mittwoch von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen, aber unter der Regie von Kanzlerin Merkel entstandenen Soft-Lockdown diskutieren, durch den die doch jetzt rasant gestiegenen Corona-Infektionszahlen gestiegen sind. Das Interessante war, kurz vor dem Treffen am Mittwoch, der Ministerpräsident mit der Bundeskanzlerin hatte seine Informationsveranstaltung vom Chef der Kassenärztlichen Vereinigung mit zwei also renommierten Virologen gegeben. Und die haben bemerkenswerterweise genau vor solch einem Lockdown, auch wenn es ein Soft-Lockdown ist, gewarnt bzw. abgeraten. Und stattdessen meinten sie, man müsse lernen, mit dem Virus zu leben. Nämlich wenn die ab Montag in Kraft tretenden Maßnahmen Ende November auslaufen würden, würde natürlich wieder das Virus hochpoppen und man könnte doch nicht Lockdown, Normalisierung, Lockdown vorgehen, sondern sie plädierten dafür, eben solange es keinen Impfstoff gäbe und wenn es den gäbe, würde es auch noch eine Zeit lang dauern, lieber nicht mit Schließungen zu reagieren, sondern zu versuchen, eben die Verhaltensweisen zu ändern im Sinne eben eines Lebens mit dem Virus. Was sagt Sigmar Gabriel dazu?
Ja, erstmal würde ich mir wünschen, dass solche Ärzteverbände vielleicht mal ihre Stellungnahme abgeben würden, nachdem etwas beschlossen ist und nicht vorher. Das, was die Ärzte dort befürchtet haben, einen kompletten Lockdown, gibt es ja gar nicht.
Gibt es nicht, nein.
Also ich verstehe die Verlockung, auch mal in der Zeitung und im Fernsehen zu sein. Und wenn so viele Kollegen sich öffentlich äußern, will das vielleicht auch mal der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung oder menschlich verstehe ich das alles. Aber mir wäre lieber, die würden, wenn, dann sich gegenüber der Regierung äußern und nach Möglichkeit im Rahmen von Beratungen oder nachdem die Regierung Vorschläge macht, aber nicht vorher. Was das alles bedeutet, dazu trägt allerdings die Politik, das muss ich sagen, bei, dass die Leute natürlich nicht mehr wissen, was sollen wir eigentlich noch glauben. Ich denke, dass was die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten beschlossen hat, ist ja der Versuch, das Leben mit dem Virus zu ermöglichen, indem wir die Welle der ansteigenden Infektionen so gering halten, dass wir nicht die medizinischen Kapazitäten überfordern. Denn was hilft alles Reden über, wir müssen mit dem Virus leben, wenn am Ende die Krankenhäuser überlastet sind und die Menschen sterben, weil sie keine medizinische Versorgung bekommen. Also deswegen glaube ich, beides stimmt. Wir werden nicht, der Staat ist nicht allmächtig. Im Übrigen gibt es auch für den Staat, der Bürger schützen will, Grenzen seiner Befugnisse. Er darf auch nicht jedes Mittel anwenden, sozusagen, um die Bürger zu ihrem Glück zu zwingen. Und noch ist die Verfassung nicht so weit ausgenutzt worden, dass der Notstand ausgerufen wird. Insofern haben die Ärzte recht, dass der Staat nicht alles tun darf. Er tut auch nicht alles. Aber er muss schon dafür sorgen, dass jedenfalls die medizinischen Kapazitäten noch ausreichen, um am Ende denjenigen, die Hilfe brauchen, auch Hilfe zu gewährleisten.
Sie hören Handelsblatt Global Chances. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder da.
Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für Sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de.
Aber das Argument, wir müssen es jetzt machen, damit wir Weihnachten wieder zusammen feiern können, ist natürlich auch nicht sonderlich zielführend. Nämlich so lange.
Ja, also es ist ein sehr pragmatisches Argument. Das ist der Versuch, wenigstens rund ums Weihnachtsfest eine Situation zu erzeugen, wo man sich begegnen kann. Ich kann das kulturell verstehen. Ob es wirklich klappt, wird man sehen. Ich meine, in einem muss man der Kanzlerin aber mal beispringen. Als die Ministerpräsidenten da vor 14 Tagen sich mit ihr getroffen haben und der Überzeugung waren, man muss eigentlich gar nichts machen oder nur wenig tun, da hat sie ihnen vorher gesagt, Leute, die Zahlen werden so dramatisch ansteigen, in 2 Wochen sitzen wir wieder hier und beraten das Gleiche. Sie hat recht behalten. Es wäre besser gewesen, vorher sich darauf vorzubereiten. Und eines muss man vielleicht insgesamt sagen. Wir haben jetzt seit März, April diese Debatte um die Pandemie. Ich fand einen Vorschlag, den ich glaube, Herr Füst oder Herr Hüter im Handelsblatt gemacht haben, nämlich mehr über die Frage nachzudenken, welche Regeln kann man schaffen, damit Dinge ermöglicht werden und nicht nur Regeln zu schaffen, die Dinge verbieten. Das fand ich eigentlich eine vernünftige Strategie. Und der sind wir bislang, obwohl wir 6 Monate Zeit hatten, nicht so richtig gefolgt. Denn das bedeutet ja, dass man versuchen muss zu überlegen, welche Rahmenbedingungen muss ich an Schulen, Universitäten, im öffentlichen Leben schaffen, damit möglichst viel erlaubt bleiben kann. Wir diskutieren eigentlich immer nur anhand der Infektionszahlen, was wir jetzt verbieten müssen. Mhm. Vielleicht muss man die Debatte tatsächlich mal umkehren.
Ja, aber man hat doch jetzt strikte Konditionen gemacht. Also deswegen im Prinzip teile ich deine Position. Aber wenn man sich diesen Katalog der Verbote gegen durchschaut, muss man schon bei der einen oder anderen Sache ins Grübeln kommen. Warum soll eine Gaststätte, die ein striktes Konzept verfolgt, nicht öffnen? Wenn ich alle Vorgaben umsetze, die es verhindern, dass ich mich dort infiziere, warum muss man das dann schließen?
Ja, das meine ich ja mit den Regeln, die Dinge ermöglichen sollen. Es gibt ja eben eine weit überwiegende Zahl an Gaststätten, Cafés, Hotels, von denen ja auch offensichtlich, wenn ich das alles richtig lese, offensichtlich auch keine Gefahr ausgeht. Jedenfalls scheinen ja die Infektionsraten jetzt eher außerhalb dieser Restaurants und Hotels
oder
und
Cafés. Fitnessstudios und sowas.
Ja. Im privaten Bereich, bei privaten Feiern, wo der Staat übrigens nur eine geringe Möglichkeit des Zugriffs hat. Von daher würde ich auch sagen, Regeln, unter denen Sachen erlaubt sind, sind eigentlich besser als generelle Verbote.
Ja, man hat natürlich eine meines Erachtens sehr generöse Entschädigungsregelung eingeführt. Also es werden ja 75% der Erträge des Novembers vom letzten Jahr vom Staat übernommen. Das ist mutmaßlich in sehr vielen Fällen mehr, als diese Solo-Selbstständigen und diese Kleingewerbebetreiber verdient hätten, wenn man diesen Lockdown nicht gemacht hätte. Also insofern ist das für einige Betroffene sogar eine materielle Besserstellung. Aber
da gilt natürlich die Regel in der Krise, wenn ich erst versuche, die Regeln so detailliert zu machen, dass ich Missbrauch ausschließe, dann ist die Krise vorbei, bevor ich dem ersten geholfen habe. Ja. Also so ein bisschen unter der Überschrift Schwund ist immer. Ich verstehe das. Gleichzeitig kenne ich auch genug Solo-Selbstständige, kleine Kaffeebetreiber, Restaurantbetreiber, die einem erzählen, wie schwierig das gewesen ist, durch die bisherige Phase durchzukommen und die jetzt einfach vor dem Ausstehen, wenn ihnen keiner hilft.
Ja, das ist richtig. Und das ist ja eigentlich auch der Punkt, warum viele, auch Ökonomen, dafür plädieren. Wir werden lernen müssen, ohne Lockdown mit dem Virus zu leben. Nämlich die ökonomischen Kosten sind relativ groß. Also wir hatten im ersten Vierteljahr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 2,2%, im zweiten Halbjahr von 9,7%. Wie das dritte Quartal aussieht, das wissen wir noch nicht. Das werden wir erst am Freitag wissen, wenn das Statistische Bundesamt rauskommt. Sagen wir mal, es ist dann ein Wachstum von 7-9%. Damit wäre dann die Hälfte des Verlustes des ersten halben Jahres kompensiert. Aber im vierten Quartal wird es jetzt natürlich also nicht mehr sonderlich laufen. Das heißt, letztlich verlängern wir die gesamtwirtschaftlichen Schwierigkeiten, zumal die Industrie läuft gut, aber der fehlen die Kunden, weil in den anderen Ländern ähnliche Maßnahmen gemacht werden. Und deswegen versuche ich nochmal nachzuhaken, ist es nicht besser, nach Techniken zu suchen, die möglichst viel wirtschaftliche Aktivitäten zulassen und nicht selektiv etwas rauszunehmen?
Natürlich ist das besser, aber ein bisschen ist das so, dass man theoretisch was beschreibt, wo jetzt die Frage ist, was heißt das jetzt praktisch? De facto ist es doch so, dass jetzt wieder ein bestimmter Teil der Wirtschaft hart getroffen wird, der übrigens schon in der ersten Runde am härtesten getroffen war. Das ist der gesamte Bereich Tourismus, Gastwirte, Restaurants, Hotels, Beherbergungsgewerbe, Veranstalter, Kultur, Sporteinrichtungen, sozusagen dieser Teil des Dienstleistungssektors. Und da weiß ich nicht, was man außer, dass man unter bestimmten Regeln Dinge zulässt, da stimme ich dir zu. Also wer Sachen einhält, wo das Gesundheitsamt vorbeikommt und sagt, genauso, wenn ihr das macht, ist das in Ordnung, machen wir keine Beschränkung.
Aber durch diese Maßnahmen wurde jetzt die Auflagen, die man vorgegeben hat, eigentlich ad absurdum geführt.
Ja, weil scheinbar jedenfalls diejenigen, die da zu entscheiden hatten, Zahlen vorgelegt bekommen haben über das exponentielle Wachstum der Infektionen, dass scheinbar all das, was wir in den letzten Wochen versucht haben, mit Beginn der Schlechtwetterperiode nicht mehr ausgereicht hat. Da, wo die Menschen sich zu Hause treffen, da, wo sozusagen Indoor stattfindet und nicht mehr Outdoor, scheinen die Entwicklungen eben, jedenfalls wenn sie so weitergehen, exponentielles Wachstum heißt ja, dieses berühmte Schachbrettbeispiel, auf dem ersten Feld ein Reiskorn, am Ende sind es unfassbar viele. Da ist die Sorge, dass unsere Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern dann eben nicht ausreichen. Deswegen versuchen die jetzt so eine Wellenbrecherfunktion da reinzusetzen. Ich hoffe, dass die finanziellen Ressourcen ausreichen, um diesen vielen Selbstständigen und ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern die Existenz nicht vollständig zu klauen. Wie weit das geht, ich kann mal ein kleines Beispiel erzählen, wo ich relativ sicher bin, dass die durchs Rost rutschen, weil da niemand drauf kommen wird. Es gibt auf eine bestimmte Form von Bekleidung spezialisierte Geschäfte, zum Beispiel Brautmodengeschäfte. Mhm. Die sind mindestens so dicht am Körper der Braut, wie das der Friseur ist, der jetzt weitermachen darf. Die werden aber nicht zwangsläufig geschlossen. Die dürfen offen bleiben. Mhm. Es kommt aber keiner. Weil natürlich niemand derzeit eine Hochzeit plant, weil er ja keinen einladen darf. Mhm. Und weil er kein Restaurant findet, in dem er das macht. Das heißt, die sind indirekt, gehen die pleite, haben keine Möglichkeit, Ersatz zu bekommen, weil die sagen, wieso, wir haben dir doch nicht verboten zuzumachen. Aber natürlich ist das Geschäft weg. Das ist jetzt ein Mini-Beispiel. Mhm. Aber ich vermute, wenn man hinschaut, wird man viele solcher Mini-Beispiele finden. Und das ist ja der Grund dafür, dass wir von allen Ökonomen diese desaströse Beschäftigungsentwicklung prophezeit bekommen im Dienstleistungsbereich. Mhm.
Ja, aber das spricht ja letztlich genau gegen auch einen Soft-Lockdown. Letztlich.
Ich kann das Dilemma nicht auflösen, weil wäre ich in der Regierung und mir würde jemand Zahlen präsentieren, bei der am Ende des Jahres wir vor Triage-Entscheidungen stehen, also wen behandeln wir noch und wen lassen wir sterben, da möchte ich mal sehen, was dann die öffentliche Debatte ist. Da wird dann die Diskussion sich umkehren und man wird öffentlich darüber reden, dass die Politik schuld am Tod vieler Menschen ist. Deswegen, ich kann nur hoffen, dass die Finanz- und Wirtschaftspolitik genau hinschaut, um diejenigen, die jetzt betroffen sind, direkt oder indirekt, vor dem Konkurs zu bewahren.
Gut, aber das wird natürlich nochmal das Thema eines anderen Gespräches sein, nämlich wie die zwischenzeitlich aufgetürmten Schuldenberge überhaupt bezahlt werden sollen.
Der Zielsetzung, die wir uns gerade vornehmen im Klimaschutz, was mehrstellige Milliardenbeträge kosten wird. Das frage ich mich auch.
Das ist also eine davon zu trennende Frage und deswegen also werden wir um die Frage nicht herumkommen. Wir hoffen ja jetzt, Zeit zu gewinnen, bis bis die Impfung da sind. Ich glaube, das ist auch eine Scheinlösung. Nämlich erstens wissen wir nicht, wann es sie gibt und ob sie wirklich in dem Maße greift, wie man sich hofft. Also ich fürchte, man spielt hier ein bisschen auf Zeit, statt nach Wegen zu suchen, wie man auch in der Pandemie, die ja im Vergleich zu allen anderen großen Seuchen, die wir hatten, noch vergleichsweise harmlos ist, leben zu können.
Na, ich glaube, dass sobald wir einen Impfstoff haben, sich die Vorschläge der Ärzteschaft einfacher durchsetzen lässt, nämlich die besonders gefährdeten Gruppen zu schützen. Mhm. Die sogenannte Übersterblichkeit findet ja bei denen statt, die Vorerkrankungen haben oder die
jenseits ein der bestimmtes 80 Alter. Sind, ja.
Oh, oder man sagt auch schon jenseits der 60. Also ja. Ich muss auch überlegen, was mit mir ist. Mhm. Aber jedenfalls ist es so, dass dann diese Gruppen natürlich besser geschützt werden können. Dann gibt es etwas, wo ich mich wundere, dass wir darüber noch nicht reden. Diese Pandemie wird ja offensichtlich weltweit dort am effektivsten bekämpft, so bitter das ist, wo das Thema Datenschutz eine weit geringere Rolle spielt, weil Tracking dort ermöglicht wird. Bei uns ist es ja so, dass diese Wellenbrecherfunktion des Lockdowns deshalb kommt, weil die Gesundheitsämter überfordert sind, die Rückverfolgung der Infektionen noch hinzubekommen. Das hat auch nicht nur was mit personellen Kapazitäten zu tun, sondern schlicht mit technologischen und mit bestimmten Tracking-Methoden, die bei uns eben nicht stattfinden und wahrscheinlich noch nicht mal erlaubt sind. Und ich muss manchmal ein bisschen lachen, wenn, eigentlich soll man nicht drüber lachen, aber wenn Frau Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern sagt, sie würde eine exzellente Corona-Politik machen, weil so wenig Infektionen hat. Das hat natürlich was damit zu tun, dass sie irgendwie unter 70 Menschen pro Quadratkilometer hat, wogegen in Berlin über 4000 leben. Und die Gesundheitsämter dort schlicht überfordert sind, diese Infektionsketten händisch oder mit dem Telefon oder wie auch immer nachzuverfolgen. Und mein Rat wäre jedenfalls, darüber zu reden, wie wir zur Bekämpfung solcher Pandemien auch bestimmte Datenschutzregeln außer Kraft setzen. Ja, ich weiß, es gibt einen Riesenaufschrei, aber das werden wir brauchen, wenn wir Risikogruppen schützen wollen.
Aber genau das Beispiel, was du jetzt genannt hast, ist doch das beste Argument gegen einen generellen, ob Soft- oder Nicht-Soft-Lockdown, sondern einen, der auf bestimmte Ballungsgrenzen und fokussiert ist.
Naja, man hat da diese Werte genommen, wie hoch steigen die Infektionszahlen. Und dann hatten wir diese schöne Deutschlandkarte, wo wir alle gedacht haben, ist doch wunderbar, sind nur die Ballungszentren. Mhm. Ich meine, selbst mein Landkreis hier, wir sind nun wirklich Diaspora, wir liegen inzwischen auch oberhalb der 35 und es wird sich rasant entwickeln. Ja. Der 35 Fälle in einer Woche pro 100.000 Einwohner. Nebenan ein Landkreis Northeim hatte auf einmal 150 Fälle, jetzt übrigens noch 13, wahrscheinlich an einem ganz speziellen Punkt ein Ausbruch. Das spricht dafür, dass wir zumindest mal bundesweit gleiche Regeln brauchen, die dann in Kraft treten, wenn bestimmte Zahlen überschritten werden. Aber was, glaube ich, nicht geht ist und was die Lotte auch verrückt gemacht hat, ist, dass in den Bundesländern ganz unterschiedliche Auffassungen, ganz unterschiedliche Regeln gegolten haben. Ich bin ja immer schon mal froh, dass jetzt nicht wieder die Schulen generell geschlossen wurden. Das scheint ja doch ein Erkenntnisprozess gewesen zu sein, dass das unnötig ist. Aber du hast recht, je besser wir Bescheid wissen, je schneller wir Infektionsketten zurückverfolgen können, desto mehr können wir uns generelle Lockdowns ersparen.
Ja, und zu differenzierteren Lösungen übergehen.
Aber es scheinen uns die Techniken zu fehlen, das so zu können, wie das Südkorea kann oder wie das China gekonnt hat.
Bei China kommt erleichternd hinzu, ist eine Diktatur. Ich habe heute Morgen eine Fernsehsendung gesehen, da war eine Familie 8 Monate in ihrer Wohnung eingesperrt.
Das ist vielleicht deshalb kein gutes Beispiel, aber ja. Südkorea ist eine Demokratie.
Ja, das ist wohl wahr. Nun, also du unterstützt diese Maßnahmen. Ich wage die Prognose, wir werden über das Thema Anfang des nächsten Jahres nochmal weiter diskutieren. Nämlich, ich glaube in der Tat, dass der Aufschwung, der ja sehr erfreulich war, eben an Fahrt verlieren wird, nicht nur durch die Entwicklung in Deutschland, sondern auch durch die rasante Zunahme der Pandemie in wichtigen Abnehmerländern, nämlich nach wie vor ist der EU für die deutsche Industrie der wichtigste Absatzmarkt. Und deswegen haben wir zwar formal hier nur Dienstleistungsbereiche sind durch die Maßnahmen betroffen, aber indirekt ist es natürlich auch die Industrie, die eigentlich dabei war, sich sehr gut zu erholen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir noch eine ganze Zeit lang über dieses Thema diskutieren und alte Gewissheiten eben alte Gewissheiten waren und keine zukünftigen mehr werden. Nämlich viele Geschäftsmodelle, viele Sachen wird es in dieser Form nicht geben und auch das Geschäft in vielen Bereichen wird nicht mehr zurückkommen. Wir werden die Verödung der Innenstädte haben, wir werden eine ganze Reihe von, sagen wir mal, niedergehenden Branchen haben und insofern kommt auf die Politik noch eine beachtliche Strukturwandel hinzu, der auch Handlungsbedarfe erfordert. Und das, glaube ich, wird gegenwärtig noch gar nicht so richtig gesehen, ganz zu schweigen von den gigantischen Staatsschulden, die wir jetzt schon aufgenommen haben und die ja irgendwann einmal zurückgezahlt werden müssen, da ja die Chancen des Weginflationierens nicht mehr da sind.
Das ist wahr. Es gibt ja immer zwei Phasen, in denen man sich dann bewegt. Das eine ist Crisis Management und das andere ist Crisis Solution. Wir sind weit entfernt von Crisis Solution. Wir versuchen in der Krise die Schäden so gering wie möglich zu halten. Wir sind weit entfernt davon, wie man das so schön sagt, gestärkt daraus hervorzugehen. Ich habe mich in den letzten Wochen ohnehin gewundert über die sehr optimistischen Prognosen, was die wirtschaftliche Erholung anging. Am meisten habe ich mich darüber gewundert, dass man das immer an der Entwicklung der Aktienmärkte gemessen hat, was nun wahrlich nur ein sehr begrenzter Ausschnitt der wirtschaftlichen Erholung ist. Und die Corona-Krise überlagert oder sie nimmt uns so gefangen, dass wir die von dir zitierten strukturellen Veränderungen, also in der Automobilindustrie beispielsweise, in der veränderten Verteilung von Wertschöpfung zwischen Produktion und Datenplattformen, dass wir die gar nicht richtig zur Kenntnis nehmen. Und wir werden uns wahrscheinlich wundern, wie sehr unser traditionelles Erfolgsmodell auch ohne Corona unter Stress gerät. Und es wäre echt zu wünschen, dass wir darüber beginnen, jetzt zu reden und nicht erst anfangen, darüber nachzudenken, wenn die Lage auf der Pandemie-Seite besser wird, wobei ich dir recht gebe, so schnell wird das nicht passieren.
Ja, und das, denke ich, war ein schönes Schlusswort. Halbwegs versöhnlich und mit Perspektiven für weitere Gespräche. Vielen herzlichen Dank und bleib gesund.
Jawohl, du auch. Alles Gute.
Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.